Er war sich uneins, blickte auf seine Notizen unter sich, zauderte, schrieb noch das Wort Abgrund, zerfiel aber daraufhin förmlich wie ein Bündel Mikado-Stäbe nach allen Seiten, wirr und voll Willkür aus und ineinander, fassungslos, dem entledigt, was er sein Leben lang als sein wertvollstes Vermögen angesehen hatte, sich im Griff haben. Ja, dieses Vermögen, unerschütterliche Objektivität, als sein Freispruch für all sein Denken und Tun die Lebenskonstante für ihn war. Plötzlich konnte er nicht mehr zweifellos sagen, wen er im Eigentlichen gesprochen hatte. Was zwischen ihm und dem Schriftsteller in dieser tiefen schwarzen Nacht zur Sprache gekommen war. Wiederholte leise für sich, als würde er die Buchstaben wie ein Blinder einzeln abtasten, zur Sprache kommen. Dachte, und wenn es jener von dir lebenslänglich geschätzte Dichter gewesen sein sollte, habe ich keine Ahnung, ob dieser tatsächlich nicht bereits in eine unaufhaltsame Umnachtung seines Geistes hineindämmert, die genau genommen jener entspricht, in welcher ich mich dort befunden hatte. Eine Dämmerung lang, bis der Erwartete im Schutze völliger Dunkelheit neben dir auf der Bank Platz genommen hatte. Er starrte nur kurz auf das Papier, schloss die Augen und verfiel in eine gebethafte Starre, als würde er tatsächlich inmitten seines in dutzende Teile zerfallenden Lebensspieles kauern, keine Bewegung wagend, um das Spiel nicht zu verlieren. Gut, er hatte diese Unterredung gesucht, ohne auch nur mit der leisesten Hoffnung auf Antwort, an eine Adresse gerichtet, die als längst veraltet galt. So der Dichter auch seit Jahren wie vom Erdboden verstuckt gewesen war, das Licht der Öffentlichkeit scheuend, dessen Lücke dort nun schrille Gerüchte füllten, die der Verrücktheit, sogar des Todes, kurz ein Aufgegebener. Bis ihn ein Schreiben erreichte, welches ihm das heimlich Erhoffte billigte, gefolgt von seltsamen Angaben zu Ort und Zeit, eine Ortschaft, von welcher er bislang noch nie gehört hatte, von dort eine halbe Stunde nordwärts in ein weitläufiges Waldgebiet bis zu einer Sperre, dann etwa eine Stunde zu Fuß den Forstweg Nummer so und so bis zur Kehre so und so, moosgrüne Holzbank, nach Sonnenuntergang, keine Aufnahmegeräte, weder solche von Bild oder Ton, ausdrücklich. Der Fußmarsch erwies sich als unbeschwerlicher, vergnüglich angesichts der sich üppig dargeboten habenden Landschaft in einer Abendsonne, die allseits zu ausladenden Blicken einlud, bis er an seinem Ziel zufrieden Platz nahm. Mit der ihn dort übertölpelnden Beseelung von Ruhe und der anwachsenden Ahnung der Bedeutungslosigkeit jedweder Handlung oder jedweden Gedankens in der ihn nun umgebenden Natur atmete er mehrmals tief und laut, wohl seine innere Aufgewühltheit beiseite wischend, ergab sich aber bald einem dazu konträren Gefühl, welches der Anblick einer Idylle meist in sich hat. Erhabenheit. Vor ihm, keine zwei Schritte von der Bank entfernt, tat sich ein tiefer Abgrund auf, an dessen Bruchlinie, Rand zu dem kleinen Plateau, er zurückschreckte, denn wohl nur ein unbedacht gesetzter Schritt hätte einen Sturz in den sicheren Tod bedeutet. Mit jeder verwirkten Minute sank die Sonne rechts von ihm tiefer, weit hinter seinen Rücken, so sein Schatten zu seiner Linken schleichend und zunehmend gestreckter nach vor floss, was er anhänglich beobachtete, seine Naturbetrachtungen weit von ihm abspenstig werdend, immer mehr bis er für Minuten ausschließlich seinen Schatten reglos verfolgte. Wie zuerst sein Kopf über die Kante in den Abgrund kroch, dann alles darunter, nach unten folgende, Zug um Zug, plattentektonisch unscheinbar, bis die einsetzende Dunkelheit und die so weiter sich bis zu ihrer Vollkommenheit verfinsternde Nacht ihn davon erlöste, sein zu Boden geworfenes Ich gänzlich in diesen Abgrund hinunter verschwinden sehen zu müssen. Weit und breit kein bewohntes Haus, an keinem Hang ein Licht, keine Straßenlaternen, da wie dort, schlicht nichts. Sein an diffusen Blau- und Grautönen bis zutiefst empfundenem Schwarz, wie hilflos gewordener Blick, irrte von Sekunde zu Sekunde immer haltloser von einem zum anderen Punkt, von einer zur anderen Fläche, dorthin, wo er noch Reiz und Kontrast fand, bis sich dazu noch die Wolkendecke schloss und damit ihn eine Dunkelheit ein, wie er sie noch nie zuvor unter freiem Himmel erlebt hatte. Dann die ersehnten Schritte. Zwar fern, einzeln noch von den Geräuschen der Natur verschluckt, doch er war unendlich erleichtert, als ihn etwas Rhythmisches und eindeutig menschlichen Ursprungs der tiefer und tiefer bedrohlich hypnotisch ihn in sich hineinziehenden Geräuschegischt aus Wind in Zweigen, Halmen und Blättern entriss. Der unsichtbare Schriftsteller zitierte bei ihm angekommen einen Text zu Ende, noch stehend und nach vorblickend, wie er geglaubt hatte zu erahnen, den er beim Herannahen mehrmals als Litanei gesprochen hatte, bevor er mit sicherem Schritt und bedachtsamen Bewegungen neben ihm auf der Bank ruhte und erklärend anfügte: Don Carlos. Gestern Nacht hatte er ihn gefunden, gleich zu Beginn des Stückes. Hob nun das kleine, gelbe Büchlein eben dort aufgeschlagen links neben sein Notizbuch, übertrug auswendig: Warum zwei Menschen, die sich ewig meiden, in einem Wunsche schrecklich sich begegnen? Wie Furien des Abgrundes folgen mir die schauerlichsten Träume. Zweifelnd ringt mein guter Geist mit grässlichen Entwürfen. Durch labyrinthische Sophismen kriecht mein unglückseliger Scharfsinn, bis er endlich vor eines Abgrundes gähnend Rande stutzt. Abermals stiegen Zweifel in ihm hoch. Was die Stimme sagte, sagte er sich, hätte ich zu jeder Zeit als verrückt abgetan, mit aller Sicherheit, hätte diese auch nur einmal in Anflügen von Zorn gesprochen. Aber das tat sie nicht, dachte er, geriet so in noch tieferen Zwiespalt. Ganz im Gegenteil, es lag etwas von Trauer in ihrem Ton. Nein, sanfte Abgeklärtheit, mit Spuren von entfernter Güte, Wunschlosigkeit. Warum zwei Menschen, die sich ewig meiden, in einem Wunsche schrecklich sich begegnen? Murmelte er. Und weiter, was er eben zu Papier gebracht hatte, ein ums andere Mal mit geschlossenen Augen und der wiederholenden Sitte der Gebete eines Büßers, wie ihm diese ihn so einkreisenden Wörter die Gefühle, Empfindungen jener überwältigenden Umnachtung wiederbelebten, zurückholten, als ginge er zu sich selbst und dem Jetzt auf Distanz, bis er die Stimme vergangener Tage in sich jäh wieder klar und laut hörte, wie diese in ihm diese Zeilen sprach, zum ersten Mal, wie damals, seinen Platz einnahm und Don Carlos sagte. Er war wieder dort, wo er sein wollte, an der Wurzel seines Zweifels, hörte die Stimme des vermeintlich Verrückten, Toten, Ausgestoßenen so nah bei sich, als säßen sie beide in völliger Finsternis, abermals vor dem Abgrund vereint.
Warten wir,
sagte die Stimme bestimmt, dann lange nichts.
Warten ist die Essenz der Manier, Ihr edelster Kern, müssen Sie wissen, mein Herr.
Und in die folgende Stille glaubte er sein Anbei schreiben zu hören, so wie er es eben damals zu hören geglaubt hatte.
Don Carlos hat Sheila das Leben gerettet. Aber was erzähle ich das Ihnen? Ich hörte von Ihrer Doktorarbeit über ihn. Ein Mann von geradezu schüchtern verhaltenem Auftreten, sein Gang stachsend, Hang von echt lang Haar und zum Trunk bis zum Herzen langend, sprach breiten schwäbischen Dialekt, so seine Lesungen nicht zum Aushalten gewesen sein sollen. Jener Schiller befand aber die Manier als unerlässlich. Nach seinen ersten drei Theaterstücken